Jetzt haben wir im West den irrsinnigen Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, Technik und Kapitalismus dehnt sich jetzt nach Osten aus. Die Unkultur der Oligarchen und so weiter und das, was wir jetzt an kapitalistischem Kommunismus haben und das dann tatsächlich auch noch ein Variationsmodell ist, das haben wir total übersehen. Wir haben sogar den Fehler gemacht, dass wir die Demokratie als eine Struktur angesehen haben, die sozusagen automatisch, also dass der Kapitalismus automatisch die Demokratie nach sich zieht. Das ist der größte Fehler gewesen, der überhaupt da gemacht wurde. Der Kapitalismus zieht nicht automatisch die Demokratie nach sich. Warum nicht? Kapitalismus ist eine effektive Kapitalverwertung. Das ist das, was, das können Sie überall nachlesen, aber ein sehr gutes Buch übrigens von der Ulrike Herrmann, Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum, Reichtum in die Welt kam, Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Da sagt sie, in England haben die also diesen Kapitalismus in der Neuzeit erfunden. Kapital gab es ja schon immer. Aber der Kapitalismus ist dort erfunden worden. Warum? Weil man Arbeitskräfte, die man vorher umgebracht hat, nicht hatte oder nach Australien abgeschickt hat als Sträflinge. Und dann hat man plötzlich trotzdem zu viel Geld gehabt und keine Arbeitskräfte. Und was macht ein Mensch in dieser Situation? Er erfindet Hilfstechniken, Techniken, Maschinen. Dampfmaschine, Webstuhl und so weiter, alles das, was in England erfunden worden ist und zu einer ungeheuren Explosion von Produktivität geführt hat. Also die Produktivität von einem Spinnrad beispielsweise, Dampfmaschine auch, Spinnrad, war im Vergleich zu einem Menschen, der das mit der Hand gemacht hat, glaube ich 3600% war die Spinnmaschine produktiver. Die Webmaschine, Flying Dutch und so weiter, was die erfunden haben. Die haushoch überlegen jeden Webstuhl. Das heißt, plötzlich, und dann war natürlich in England, gab es keine Wälder mehr, die haben alles abgeholzt gehabt. Da mussten sie im Boden rein, haben sie die Kohle gefunden. Ah ja, die Kohle, das war's. Jetzt haben wir also Maschinen, wir haben Kohle und wir haben einen König, wir haben den Weltmarkt und jetzt machen wir überall große, große Geschäfte. Die Engländer gesagt, ja, Indien gehört uns, Amerika gehört uns. Das ist schwierig, da sind die Flüchtlinge hingegangen. Ja, überall, wo Flüchtlinge hingehen, ist schwierig übrigens. Ja. Die Flüchtlinge, die aus England, aus Europa weggegangen sind, die nach Amerika, nach Nordamerika gegangen sind, mit dem hat sich die englische Krone immer schwer getan. Es waren ja auch viele Nicht-Engländer dabei. Die waren schwierig zu handhaben, aber man ist dann nach Indien gegangen, hat Indien erobert. In Indien war ein Riesenmarkt. Man hat die indische Webindustrie, die Handwebindustrie kaputt gemacht. Durch was? Karl Marx sagt es sehr richtig. Man hat sie durch die Produktivität kaputt gemacht. Die englischen Tuchweber waren viel schneller und viel preiswerter. Und das sind 6 Millionen Menschen verhungert, muss man sich mal vorstellen. Und die indische Webindustrie war perdu, vorbei. Also die Kapitalverwertung ist eigentlich das Phänomen, auf das man stößt. Und das Phänomen der neuen politischen Ökonomie, des fossilen Kapitalismus, der jetzt in Amerika entsteht unter Trump, und der wird bleiben, auch wenn der Trump weg ist, das kann ich Ihnen sagen. Wir müssen uns mit dem Besitzkapitalismus auseinandersetzen. Der bleibt also, der hat in dem Augenblick sozusagen einen reaktionären Rückfall. Der fällt aus der Stadtkultur, die ja in Amerika sehr groß ist, in den Ballungsräumen des Ostens und des Westens, fällt er zurück auf das Land und favorisiert wieder Rassenpolitik und Geopolitik. In der Rassenpolitik haben sie das auch, wie der Obama angegriffen wurde. Sie haben in den Vereinigten Staaten immer noch eine versteckte geistige Sklaverei. Die Schwarzen werden einfach nicht als vollwertige Menschen angesehen. Und dass der Obama dann Präsident geworden ist, das war ein Betriebsunfall für den weißen Mann, der sich als weißer Mann mit seiner Tolle da Suppe im Weißen Haus aufhält. Und das ist die Inkarnation der Reaktion gegen die schwarze Emanzipation, gegen die Latinos. Also was ich meine ist, dass wir diese Politik noch haben werden, wenn der Trump schon weg ist, weil sich in den Vereinigten Staaten nicht ein Kampf zweier Linien, sondern ein Kampf zweier Ökonomien ereignet. Und zwar die neue digitale kybernetische Industrie, kann man das nicht nennen, oder Gesellschaftsform, die wir jetzt mittlerweile bekommen. Also das ist zumindest die technische Seite dieser Sache. Also ich unterscheide ja immer Zivilisation in ihrer technischen Art und Kultur in ihrer kulturellen Art. Die Kultur hinkt immer hinten nach, cultural lag, und die Zivilisation, die Technik geht mit dem anderen Fuß voraus. Und nur ganz selten, ja, dann aber in Sternstunden der Menschheit, gibt es eine Revolution und dann kehrt sich dieses Verhältnis um. Die amerikanische Revolution war sowas, die natürlich in Griechenland die Revolution, die in Athen zur Demokratie geführt hat, die Revolution, die es von den Bauern in Rom gegeben hat und so weiter. Und dann eben in Paris, in Frankreich, ja, das ist auch interessant, dass Revolutionen immer von Städten ausgehen, das muss man ja eben auch verstehen, dass dort ein anderes Verhältnis zu Raumverhältnis und Kulturverhältnis entsteht. Also auf jeden Fall, wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, jetzt in den Vereinigten Staaten, die kulminiert hat, wenn Sie das erste Kabinett vom Trump angeschaut haben, da waren 5 oder 6 Milliardäre drin, die jetzt noch drin sind. Der Ross, der Handelsminister, ist Milliardär. Trump selber ist verschuldeter Milliardär. Der ist reich an Milliarden, weil er Milliarden Schulden hat. Bei der Deutschen Bank und bei allen anderen, die er dadurch, dass er Präsident ist, auf Distanz halten kann. Ich habe in dem Artikel über die Wendezeit der Demokratie schon geschrieben, dass dieses Grönland-Projekt, also dass der Trump plötzlich angefangen hat, dass wir es dort mit einem Wechsel in den Besitzkapitalismus zu tun haben. Der Besitzkapitalismus unterscheidet sich von dem demokratischen Eigentumskapitalismus dadurch, Demokratie eine Eigentumsgesellschaft eigentlich ist. Dass wir zuerst Eigentümer unseres Körpers sind und dann keine Leibeigenen, keine Sklaven mehr, das war die Solonische Reform, und dann uns auch die Stadt und das Land, wo wir draufstehen, der Raum gehören soll. Die Wohnung, das Haus, das ist die Diskussion, die wir jetzt bis nach Berlin haben. Und dem vorgelagert ist immer durch die ganze Kulturgeschichte hindurch gewesen die Auseinandersetzung der Stadt mit dem Land, mit dem flachen Land. Da ist auch die Stadt daraus hervorgegangen. Die hat gekämpft mit den Königen, die das Land beherrscht haben, und den Bürger, der sich in die Stadt vielleicht geflüchtet hat. Wenn du den Bürgern keine Freiheit gibst in der Stadt, werden sie die Stadt auch nicht verteidigen. Dann brauchst du andere, die das tun, und die Wächter sind dann die Despoten. Das ist ein Riesenproblem. Das ist das Problem immer in der Demokratie der Stadt gewesen, dass wenn sie mit dem Adel dann kooperiert haben, später im Mittelalter auch, wenn die mal reingelassen haben, dann sind die nicht mehr rausgegangen aus der Stadt. Und dann sind bei uns beispielsweise nur noch ein paar freie Reichsstädte übrig geblieben. Hamburg und Bremen. Bei uns gab es hunderte von freien Reichsstädten, weil der Kaiser oben drüber schwach war und föderal dieses Deutschland nach dem Dreißigjährigen Krieg geführt hat und vorher auch schon die Auseinandersetzung immer mit den Herzögen waren. Die Herzöge, das war der Adel, der zunächst bei uns den Zugriff haben wollte auf die Stadt und hat immer versucht, die Städte zu erobern. Was haben die Städte gemacht? Mauern gebaut. Wir haben aber jetzt zurück zum Trump und zu der Geopolitik, Rassenpolitik und die Unterdrückung der Sozialpolitik. Wir haben es also mit einer Restauration der Vergangenheit zu tun. Das heißt, was Sie in Amerika erleben, was wir auch in Russland erlebt haben, ist dadurch, dass die Mauer und der Stacheldraht weg waren, ist der Osten offen gewesen. Dadurch, dass der Osten offen war, konnte der Westen sein kapitalistisches System rüberbringen und die haben dann das Ganze Demokratie genannt. Aber in Wahrheit haben die alten Parteien geherrscht die haben sich nur irgendwie umbenannt. Die chinesische kommunistische Partei hat es nicht einmal für nötig gehalten, sich umzubenennen. Die haben einen kapitalistischen Kommunismus gemacht und das haben den Kapitalisten aus dem Westen erlaubt, ihre chinesischen auszubeuten in bestimmten Freihandelssonderzonen. Und dann haben sie dem Westen auch noch seine Technik nachts gestohlen. Also die Entwicklung, dass die Welt kapitalisiert worden ist, aber das Sozialsystem hinterhergehängt hat. Und das Sozialsystem, das höchste Sozialsystem ist die Demokratie. Die Beteiligung der Bürger an der Macht, das ist im ganzen Osten faktisch nicht gescheitert, aber in großen Schwierigkeiten. Und je weiter du nach Osten kommst, desto stärker hat es stattgefunden. Also wir haben dieses Phänomen der Unheimlichkeit. Und was wir erleben ist, dass der Osten sozusagen in den Westen wieder zurückgekommen ist. Wodurch? Und mit welchen Produkten? Mit welchen Produkten ist Russland beispielsweise bei uns präsent? Mit Öl und Gas. Und die Oligarchen in Russland haben sich Russland aufgeteilt. Im Osten triffst du auf unheimlich viele Oligarchen. Und diese Oligarchen bauen zuerst ihre Macht auf, indem sie das Land unter sich aufteilen. Landraub. Und dann die fossilen Rohstoffe an den verkaufen, der am meisten dafür bezahlt. Ja, der Westen. Und der russischen Bevölkerung ist das Ganze unheimlich gewesen, aber haben ja keine Ahnung gehabt vom Kapitalismus und von der Eigentumsgesellschaft. Du mit denen gesprochen hast du gefragt, der Grund gehört der dir? Ja, ja, der Vater war Bauer und ist das eingetragen? Ja, irgendwo da in der Stadt, aber sicher ist nichts. Plötzlich kommen irgendwelche anderen, die haben gefälschte Eigentumstitel. Medvedev ist dadurch reich geworden. Den schätzt man für 20, 30 Milliarden, nicht Rubel, Euro oder Dollar. Der Putin wird für 80 bis 120 Milliarden Euro oder Dollar geschätzt, das ihm gehört. Und das natürlich nicht in Russland liegt, sondern hier oder in der Schweiz, auf den Caymans oder in Amerika. Auch in Amerika. Und Putin ist erpressbar und fürchtet sich vor den Sanktionen. Aber Sie sehen, gegen den Putin gibt es keine Sanktionen. Und das ist friedensstiftend. Dieses Druckmittel ist friedensstiftend. Und das ist gut so. Der Weltgeist macht manchmal Umwege. Das hat schon der Hegel gewusst. Und nutzt den Ungeist als Hinterlist, um einen gewissen Fortschritt oder Frieden oder sowas zustande zu bringen. Putin ist erpressbar. Der will doch sein Geld nicht verlieren. Man muss auch mit solchen Leuten sprechen. Und Politik besteht darin, dass man auch mit unsympathischen Zeitgenossen redet. Also auch mit Diktatoren. Das bleibt uns gar nichts anderes übrig. So, also man muss also auch mit Trump reden. Jetzt kommen wir zu der Ausdehnung der Freunde, die den Trump an die Macht gebracht haben und die natürlich dafür was wollen. Wollen die Immobilien? Das sind die großen Nutznießer gewesen der Immobilienkrise 2008. Die haben die von den Bürgern, überschuldeten Bürgern, nicht mehr zu bezahlenden Hypotheken, haben die abgeräumt. Und haben diese Häuser und Grundstücke sich unter den Nagel gerissen. Also das ist der Immobilienteil dieser Geschichte gewesen. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die in der Fracking-Industrie drin sind, die in Amerika dazu gebracht haben, dass Amerika wieder die erste ölexportierende Nation ist. Also die produzieren am meisten Öl und Gas auf der Welt durch eine Fracking-Industrie, die total fossil ist, die fossilen Rohstoffe ausbeutet. Und jetzt kommt's, was ich da schon angedeutet habe. Das ist ein Artikel in Le Monde Diplomatique von einem Herrn Klar, warum Trump Grönland kaufen wollte. Da haben alle gelacht. Die Amerikaner haben Alaska gekauft, die haben vorher Louisiana gekauft. Grönland wollten sie schon auch mal kaufen. Und bei der ganzen Geschichte geht's darum, dass man den Nordpol und Grönland eben eisfrei macht und dass man dort an die fossilen Brennstoffe kommt, wo man sagt, dass 13% der Ölvorräte der Welt unter dem ewigen Eis der Nordsee liegt, also nur der Arktis liegt. Und jetzt beginnt eine unheimliche Auseinandersetzung mit den Arktis-Anrainerstaaten, wozu natürlich eben auch Dänemark gehört, denn Dänemark gehört Grönland oder den Grönländern, die also dort teilautonom sind zumindest. Und wenn man jetzt an diese Rohstoffe herankommt, oder man kommt nur dann an diese Rohstoffe heran, wenn der Klimawandel weitergeht. Also den Klimawandel zu stoppen, ist nicht im Interesse der Trump-Administration. Verstehen Sie, den Zynismus, der da dahinter steckt, das an der Stelle schlägt praktisch das ganze Verrückte, was wir immer an dem Trump sehen, ins Politische um. Der macht eine Riesenshow, weil er es fertig bringt, mit seinen Sprüchen die Weltbevölkerung abzulenken von dem, was die eigentlich wollen. Die Ausbeutung der Erde und der Rohstoffe, das ist deren Hauptinteresse. Und das ist das, was fossiler Kapitalismus ist. Und in der beginnenden dritten Moderne, die wir jetzt haben, die digitalisierte und die Kulturentwicklung, haben wir es mit einer Restauration der Landmacht zu tun oder der Landmächte, wozu China, Russland und die Vereinigten Staaten und Brasilien übrigens auch gehören. Der Bolsonaro macht das Gleiche. Der zündet den Urwald an, das beschleunigt den Zugang zu den Rohstoffen in Amazonien, aber es beschleunigt auch 2 oder 3 Grad Entwicklungen des Weltklimas. Und wenn das passiert, hat die Trump-Administration den Zugang zu den Reichtümern des Nordens. Dann kommt man also, die Eisdecke zieht sich zurück, die Nordpassage ist möglich, Seepassage. Und der Pompeo, den Sie als Außenminister der Trump-Administration kennen, der hat diese Sache auf der Konferenz der Anrainerstaaten des Nordens, hat er das offenbart. Da ist er in diesem Sommer ist er aufgetreten und hat gesagt, naja, das ist ja schön, dass wir uns jetzt hier immer zusammentreffen. Und seit Jahren haben die Nordanrainerstaaten diskutiert über das, wie das mit der Arktis ist. Aber dieser Rat ist eigentlich ein Luxus und den müssen wir jetzt endlich beenden. Und wir müssen Tacheles reden, die Erforschung der Arktis steht auf dem Programm. Und die luxuriösen Verhältnisse werden jetzt beendet. Wir müssen die Rohstoffvorräte der Region verteilen. Und es beginnt nun natürlich ein Wettrennen zwischen den USA, Russland und China, China auch dabei, um diese Energiequellen. Und was dort natürlich unter die Räder kommt, ist die ganze Ökologie. In der Arktis ist das sehr empfindlich. Und das heißt also, das ist ihnen aber wurscht. Hauptsache, diese Rohstoffe sind zugänglich. Und das ist also ein unheimlicher Zynismus, der da drin steckt. Und Sie werden in der Trump-Administration nirgendwo hören, dass die vom Klimawandel sprechen. Den Klimawandel, den leugnen sie, aber gleichzeitig nutzen sie ihn. Das ist ja die Pointe dieser Politik. Sie brauchen den Klimawandel und deshalb sind sie aus dem Pariser Klimaabkommen ausgeschieden. Warum funktioniert das? Wir müssen uns jetzt doch noch kurz auf die Vereinigten Staaten konzentrieren. Die Vereinigten Staaten, das ist bei Tocqueville schon gewesen, der Tocqueville hat ein Buch geschrieben über die Demokratie in Amerika 1835 und 1840. Das Buch ist berühmt und da hat er untersucht, was das mit dieser protestantischen Ethik und so weiter, das hat dann Max Weber später auch aufgegriffen, was das mit der zu tun hat. Warum es in den Vereinigten Staaten möglich ist, dass die Religion so eine Rolle spielt. Und der sagt dann, der Geist der Religion befördert die Freiheit. Und das steht aber in einer totalen Konkurrenz zu der anderen Feststellung, dass es dort ein engherziges Sektierertum gibt, was die religiösen Gemeinden anbetrifft und dass es in den Gemeinden selber wieder eine politische Gemeindeverwaltung gibt, also die Town Halls und die Town Hall Officers, die die Demokratie auf der Ebene der Gemeinde organisieren. Eroberung Amerikas dieses Phänomen sozusagen hervorgebracht hat, und zwar durch 2 Dinge, die er leider da nicht sieht. Das eine ist die Weite des Landes. Der Richard Sennett, der hat ein Buch geschrieben, Citizen und untersucht Amerika. Wie kommt es zu diesem spezifischen Siedlungscharakter, den wir in Amerika vorfinden? Dann sagt er, ja, die sind also rübergegangen und immer wenn es in den Städten ungemütlich war, go west, sind die weitergezogen mit ihrem Planwagen. Und wenn sie den Planwagen gesehen haben, den nächsten, der da hinten auch gekommen ist und sich hingesiedelt hat, dann sind sie wieder weggezogen, weil sie sich nicht zu nah bei ihm beheimatet haben wollten. Und haben dann ihre große Ranch, möglichst viel Raum um sich herum zu schaffen. Das ist also dieses Raumproblem und praktisch die Unendlichkeit der Weite oder die Geopolitik, diese Struktur. Jetzt ist aber Folgendes passiert, weil die Leute natürlich aus dem Norden kamen und im Süden es die Sklavenhaltergesellschaft gegeben hat, trifft man auf eine Rassenpolitik. Die Schwarzen, die gerade im Süden gearbeitet haben auf diesen großen Plantagen, und die gearbeitet haben, die Schwarzen, waren die Unsichtbaren. Die waren gar nicht da. Auch bei der Gründung der Vereinigten Staaten, Washington ist Sklavenhalter. Und die sind für ihn unsichtbar. Die Demokratie hat sich nur auf der Ebene des weißen Mannes abgespielt. Jetzt kommt noch ein drittes dazu. Also die sind unsichtbar. Man muss sich sozusagen über Demokratie nur innerhalb der weißen Oberschicht beschäftigen. Und das machen die. Und immer dann, wenn sie es machen und wenn sie das in Siedlungen machen, machen sie das unter einem kulturellen Vorbehalt, einer kulturellen Vorprägung. Die bringen nämlich aus Europa ihren kulturellen Geist mit. Und der kulturelle Geist dieser Siedler war durch die Religion geprägt. Das ist vom Hermann Lübbe, einem Professor, der als erstes über Säkularisierung gesprochen hat oder geschrieben. Und da berichtet er von seinem Großvater. Der Großvater war beim preußischen König, 1856 war der Geheimrat. Und da gab es eine Auseinandersetzung zwischen den Altprotestanten und den Neuprotestanten. Und die hatten dort südlich von Berlin hatten sie keine zweite Kirche. Die haben nur eine Kirche gehabt für Protestanten. Und dann haben die Altprotestanten gesagt, nee, mit den Neuprotestanten, mit den Lutheranern gehen wir nicht in eine Kirche, weil das Ungläubige sind. Sektierertum kommt jetzt. Dann hat der preußische König gesagt, nee, ich zwing euch, ihr müsst die da reinlassen. Dann haben die gesagt, so, nein, dann gehen wir weg. Dann sind sie in Sanssouci vorbeigezogen und haben gesungen, ein großer Gott ist unser Herr, und sind nach Amerika gegangen, nach Nordamerika. Und die Altprotestanten gibt es noch, dort noch. Und jetzt kommt das Phänomen, dass die sozusagen zwei Freiheitsbegriffe haben. Einen Freiheitsbegriff für sich als Religion innerhalb einer Gemeinschaft, von der sie sich durch Intoleranz eigentlich absetzen. Die Verfassungsväter haben das schon kapiert. Die haben dann gesagt, naja, jetzt haben wir so viele Sekten da, was machen wir? Ja, wir können es nur so machen, dass wir den Staat unabhängig von der Religion machen. Wir schreiben den Bürgern keine Religion vor, nicht eine Religion wie in der katholischen, sondern jeder darf in seinem Bezirk, in seiner Gemeinde die Religion haben, die er haben will. Und diese Religion darf sich und wird sich, und das tut sie auch, gemeindemäßig von den anderen Sekten abgrenzen, die eine andere Religion haben. Und von den Katholiken sowieso. Das waren ja die Underdogs, die aus Spanien kamen. Aber auch von den anderen, die Quäker, die Amish People, ja, die Altprotestanten, wie sie alle hießen, haben ihre eigene Gemeindestruktur entwickelt. Und innerhalb dieser Gemeindestruktur herrschte die totale Intoleranz. Bis heute. Sekten sind innerhalb total intolerant. Und das hat den Tocqueville auch getäuscht. Das hat er nicht kapiert. Er hat gesehen, naja, da ist das amerikanische System, da ist der Glaube und die Freiheit möglich, zu glauben, was man denkt. Ja, wenn du innerhalb der Glaubensgemeinde bist, ist es nicht möglich zu glauben, was du denkst, sondern dann ist dir von der Gemeinde der Glaube vorgeschrieben und die lassen sich nicht los. Und die verlangen aber Freiheit und Toleranz für ihre Intoleranz, die sie in ihrer Gemeinde eingemauert haben. Jetzt kommt wieder das geistliche Phänomen der Mauer. In Amerika gibt es ganz viele Gemeindemauern, die religiös und verhaltenstechnisch um die Bürger gezogen sind und die reden, wenn sie mit dem anderen reden, nicht. Wenn sie glauben, dass der einem anderen Glauben anhängt. Die Republikaner und die Republikanische Partei ist übernommen worden in einem Prozess 1980, fängt das an, 85 von der politischen Gruppe der Evangelikalen. Die haben eine eigene Vereinigung gegründet und haben gesagt, damit Amerika oder unser Glaube groß wird, müssen wir jetzt in die Politik gehen und wir unterstützen den Bush. Vorher haben sie den Reagan unterstützt und dann den Bush. Und die sind immer stärker geworden auf den Konvents, auf den Präsidentschaftskonvent, wo der Präsidentschaftskandidat nominiert worden ist. Im Chicago-Konvent hatten sie am Ende zwischen 25% und 30%. Also um diese starke Gruppe ist keiner mehr rumgekommen, wenn er Präsident werden wollte. Und das ist heute faktisch unser Problem, dass die Politisierung der Parteien durch die in einer gewissen Weise Christianisierung, Dogmatisierung durch den Glauben stattgefunden hat. Und dass wir es im Moment faktisch mit einem versteckten Glaubenskampf von Dogmatikern des evangelikalen Denkens zu tun haben, die mit den anderen, mit einer Gruppe, die natürlich nach außen hin von den Demokraten repräsentiert wird, aber die bunt ist. Innerhalb der Demokratischen Partei gibt es ein ganz buntes Spektrum von Freidenkern. Auf der Gegenseite gibt es aber ein unheimlich strenges Regime, das sich um das Zentrum dieses evangelikalen Glaubens aufgebaut hat. Und das übersehen wir bei der ganzen Diskussion und bei der Machtübernahme jetzt eben durch Trump. Der konnte die Macht nur übernehmen, weil er von denen unterstützt worden ist. Es gab dann eine Diskussion, die Politik schreibt uns jetzt vor, wie wir Christen sein sollen. Das hat dann praktisch innerhalb dieser Vereinigung hat es Streit gegeben. Aber sie haben, und das ist sozusagen der harte Kern der Republikanischen Partei geworden, sie haben diese evangelikale Kraft entwickelt und diese Bewegung ist, die geht dann natürlich bis nach Lateinamerika, der Bolsonaro, jetzt Präsident in Brasilien, wenn Sie dem seine Vita sehen, der ist von den Evangelikalen unterstützt worden und der ist deren Präsident. In Brasilien sind die im Augenblick an der Macht.